Das war der Kolkrabe und ihr hört Alula Tonserien Radio.
Der Mann war für mich eine Stimme. Er war wirklich kaum mehr als eine Stimme. Und ich hörte ihn, sie, diese Stimme, andere Stimmen. Sie alle waren wirklich kaum mehr als Stimmen. Und die Erinnerung an jene Zeit umgibt mich. Unfassbar, wie der ersterbende Widerhall eines ungeheuren Geschnatters. Joseph Conrad, Herz der Finsternis.
So, Uwe Schmidt und Chris Weinheimer sind heute hier im Studio.
Hallo.
Guten Abend.
Ja.
Ja, ich sag vielleicht mal, worum es geht. Also man hat es ja kurz schon gehört in dem Stück, was gerade gelaufen ist. Es geht um Joseph Conrad, das Herz der Finsternis. Und das ist ein Projekt, was der Ole und ich zusammen mit dem Theater Hora in Zürich gemacht haben.
Letztes Jahr, ne? 2007.
Im letzten Sommer. Und wir wollen heute Abend ein bisschen darüber reden, was wir da gemacht haben. Das Theater Hora ist insofern ein etwas spezielles Theater, weil es ausschließlich mit sogenannt geistig behinderten Darstellern arbeitet. Und dieses Projekt Heart of Darkness hat sozusagen nur einen angeblich normalen Beteiligten auf der Bühne, das bin ich, und dann noch mehrere angeblich normale Beteiligte, die
wie bin
Ole
ich.
Zum Beispiel für die Musik verantwortlich sind. Und das Stück Herz der Finsternis, der Text Herz der Finsternis, es handelt sich eigentlich um einen Kurzroman. Vom Ende des 19. Jahrhunderts ist vielen Leuten vielleicht eher bekannt durch die Verfilmung Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, die sich relativ minutiös an den Roman hält, aber ihn einfach versetzt aus dem Kongo der belgischen Kolonie nach Vietnam. Hm. Und was wir gemacht haben mit dem Text Und wie wir damit umgegangen sind, das erklären wir vielleicht nach dem nächsten Stück, weil da hört man eigentlich den Anfang dieser Geschichte.
Also ziemlich original eigentlich oder fast original, wie es auch in der Inszenierung zu sehen und zu hören ist.
Genau, und das hören wir uns jetzt vielleicht kurz mal an.
Als ich noch ein Knirps war. Als ich noch ein Knirps war, hatte ich eine Schwäche für Landkarten. Eine Schwäche für Landkarten. Damals gab es noch viele weiße Flecken auf dem Globus. Wenn ich einen fand, der besonders einladend aussah, legte ich meinen Finger drauf und sagte, wenn ich groß bin, gehe ich dorthin. Einige von ihnen habe ich gesehen und na, reden wir nicht davon. Aber einen gab es noch, den größten, den sozusagen weißesten Fleck, nach dem ich mich sehnte. Natürlich war es zu dieser Zeit kein weißer Fleck mehr. Seit meiner Jugend war er mit Flüssen und Seen und Namen gefüllt worden. Er hatte aufgehört, eine große Leere voller großartiger Geheimnisse zu sein. Er war ein Ort der Finsternis geworden. Aber es gab da besonders einen Fluss, einen mächtig großen Fluss, den man auf der Karte sehen konnte und der an eine ungeheure lange Schlange erinnerte. Mit ihrem Kopf in der See, ihren Leib in ruhigen Windungen weit über ein riesiges Land gestreckt und ihrem Schwanz, der sich tief im Inneren verlor. Ein Rätsel. Und als ich eine Karte dieses Flusses in einem Ladenfenster betrachtete, verzauberte er mich, schlug mich in seinen Bann, wie eine Schlange einen Vogel. Es gab ein großes Unternehmen, eine Gesellschaft, die auf diesem Fluss Handel trieb. Sie können keinen Handel treiben auf dieser Menge Wasser ohne irgendwelche Schiffe. Dampfschiffe. Warum sollte ich nicht versuchen, das Kommando über eins von ihnen zu bekommen?
Ja, da haben wir im Prinzip schon ein bisschen einen Einstieg in das, was die Geschichte ist. Es ist eine autobiografische Erzählung eigentlich von diesem Joseph Conrad, der also eigentlich ein polnischer Abstammung ist, dessen Eltern, ich glaube sogar in sibirischer Verbannung gestorben sind und der in England aufgewachsen ist, zur See gefahren ist und der irgendwann im Laufe seiner Karriere als Kapitän ein Kommando übernommen hat, was ihn den Kongo hinaufgeführt hat. Und es ging darum, einen Handelsagenten der Belgisch-Kongo-Gesellschaft einzusammeln, der erkrankt war. Und der Joseph Conrad hat auf dieser Fahrt relativ furchtbare Dinge gesehen. Zu der Zeit war der Kongo im Privatbesitz des belgischen Königs Leopold und es wird vermutet, dass da wahrscheinlich der größte Genozid der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat. Es sind Leute durch Arbeit vernichtet worden im Prinzip. Es ging um Kautschuk, um Elfenbein.
Rohstoffe, ja.
Um Rohstoffe und man hat sozusagen ein Regime da errichtet, was mit sehr wenigen belgischen Statthaltern und einer lokalen Miliz im Grunde genommen die gesamte eingeborene Bevölkerung zu Arbeitssklaven gemacht hat. Die mussten in den Dschungel, die mussten bestimmte Mengen an Kautschuk abliefern, an Elfenbein abliefern. Und der Conrad hat das sozusagen erlebt, ist nach Hause zurückgekehrt, hat sich bei dieser Aktion eine Malaria gefangen, die er auch sein Leben lang nicht mehr losgeworden ist. Und hat 6 Jahre lang darüber gar nichts geschrieben und hat sich dann, ist dann von jemand besucht worden, der wegen dieser Verhältnisse in den Kongo gereist ist, und hat sich mit dem lange unterhalten und die haben beschlossen, sie machen da was. Und Konrad, sein Beitrag war sozusagen dieser kurze Roman, den er geschrieben
hat. Ich glaube, es hat er auch relativ schnell dann irgendwie geschrieben,
das ging
zu Papier gebracht.
Im Grunde genommen relativ zackig und der Roman ist in der angelsächsischen Literatur sehr schnell sehr bekannt geworden, gehört, glaube ich, sogar immer noch zum Schulstoff.
Ja.
Und gleichzeitig ist eben über die andere Schiene politischer Druck gemacht worden auf die belgische Regierung, besser gesagt auf den belgischen König, weil die belgische Regierung konnte wenig machen. Und das hat dann noch Jahre gedauert, aber es hat letzten Endes der Anfang vom Ende dieses Regimes eingeleitet.
Wobei du da jetzt wirklich die politische Komponente sozusagen der ganzen, des Textes auch betonst und,
ja.
Und der Text ja auch noch eine ganz andere Qualität hat, weswegen du, der du ja der Urheber auch dieses Projektes bist, der Geistige, auf die Idee gekommen bist, dass wir das mit den Horrorleuten zusammen machen. Weil
ja,
das Ganze ja, also es gibt eine Arbeit, die wir vorher auch schon gemacht haben mit dem Theater Horror, die wiederum sich begründet auf einer Arbeit, eine Art improvisiertes Musiktheater, was wir zusammen mit dem Regisseur Beat Fee gemacht haben. Das hieß Die Lust am Scheitern. Quatsch, Entschuldigung, das hieß die Blauzone.
Daraus ist dann Lust am Scheitern
entstanden. Genau, und daraus ist dann Lust am Scheitern entstanden. Das war dann eben das Projekt mit dem Theater Horror. Und eben diese Blauzone hat, ich weiß nicht, also der Leiter vom Theater Horror, der Gründungsvater, Michael Elber, er hat das gesehen. Das ist jetzt, wie lange? Ich glaube, also Lust am Scheitern haben wir 2000 gemacht.
Ja.
Das heißt, es war so Ende der 90er, haben wir in der Roten Fabrik hatten wir Gastspiele.
Ja.
Und da war also Michael Elber ein konstanter Fan der Vorstellung und hat uns dann eben angesprochen,
der
ob
hat
wir
gesagt,
uns vorstellen können.
Er will eben das mit seinen Leuten zusammen machen, weil das war eine Art von Theater, die er bisher noch nicht gemacht hatte mit seinen Leuten. Da ging es eben wirklich um eine sogenannte, also man könnte das als Null-Improvisation bezeichnen. Also es ging wirklich darum, es gibt keine Geschichte, es gibt kein Bühnenbild, es gibt keine Figuren in dem Sinne und man tut das, was gerade passiert. Und daraus ist dann diese was ansteht.
Ja,
ja, also ja, es ist wirklich
ja,
sowas kann...
Es entstehen ja schon Figuren auch. Also,
ja, und, ist immer, und ja. Was den Michael halt gereizt hat, ist, dass er im Grunde genommen dann auch immer, wenn jemand gefragt hat, was macht ihr da eigentlich und ich will das Theater buchen, hat er immer gesagt, naja, es kann ja aber passieren, dass dann Frankie Thomas auf die Bühne kommt und eine Viertelstunde an seiner Zunge zieht und dass sonst nichts passiert. So. Und das haben wir, ich glaube, weiß nicht, 40 Mal, 50 Mal aufgeführt, sind damit
also
irgendwie
über 50 Mal, ja.
Durch die Gegend gefahren, haben sehr viel Spaß gehabt, muss man sagen. Und irgendwann kam die Idee, eine Geschichte zu machen. Also mit diesen Leuten und mit dieser improvisatorischen Erfahrung was zu machen. Und eine der ersten Sachen, die dann passiert ist, und das können wir uns vielleicht auch mal anhören, war dann der Versuch, sowas wie Melodramen zu improvisieren. Also wir haben einfach einen Halbkreis aus Stühlen gemacht, da haben sich alle hingesetzt, haben alle Instrumente in die Hand gekriegt und in der Mitte stand ein Stuhl und da wurde sozusagen nach der Reihe, jeder hat sich da hingesetzt und hat einfach angefangen, was zu erzählen und die anderen haben ihn begleitet auf Instrumenten.
Ja.
Und das ist das, was wir dann...
Das ist sozusagen die Zwischenstufe zwischen Lust am Scheitern und Herz der Finsternis,
ja. Kann
man sagen, ja.
Herr Kanada, wer ist da? Herr Fluss oder ein See? Die hat einen großen Bär. Ein großer Bär. In Land und Land. Grieße, große Maul. Und am Brüllen. Und again, ein Fluss. Und erbocken ein Fisch. Und fressen ein Fisch essen. Kanada hat nur dem Englisch. Englisch war. Und Zeiten am Französischen. Und der und heute der große der Macht der größte große Stern. Der Menschen die jagen, 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 Keide schießen, Nässe gießen, hat nur Natur, erbären, ergerne, Wasser schwimmen. Ach. Flutsch, flutsch, ja, was hier, und flutschen, und matschen, ich schenzieren, ganze jungen Bären, ganz lieb. Ganz lieb, ganz Freude, Freude und Brüder.
So, freundlich klingt es nicht, aber... eine ganz kurze erste Frage mal, denn das wurde noch nicht so gesagt. Die Leute, die an dem Theater arbeiten, arbeiten hauptberuflich sozusagen dort und haben irgendwie auch mit Musik was zu tun, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also mittlerweile ist es so, dass sie eine anerkannte Werkstatt vom Zürichwerk sind. Das ist so die Dachorganisation in der Schweiz oder in Zürich, die sich um Behinderte kümmert. Und dass sozusagen die Schauspieler auch, die eben sogenannt geistig Behinderten, da arbeiten und das als Arbeitszeit auch angerechnet kriegen. Und als wir da angefangen haben, 2000, war das eben so, dass sie das in ihrer Freizeit gemacht haben, dass sie sozusagen als Arbeit haben sie dann sowas gemacht wie Kopfhörer putzen für die Swiss Air. Und in ihrer Freizeit haben sie dann eben Theater gespielt. Und mittlerweile haben die eben diese Anerkennung als Werkstatt und dadurch auch steht das Ganze natürlich auch finanziell auf etwas solideren Füßen, hat aber auch einen entsprechenden Verwaltungsapparat natürlich mit sich gebracht, wie das halt so ist.
Aber im Grunde genommen sind die Leute jetzt professionelle Schauspieler und die was die Musik angeht, ja, das war natürlich für uns eine besonders interessante Art zu arbeiten, weil die sind alle keine Musiker in dem Sinn. Also Matthias, den man jetzt gehört hat, Matthias Grandjean, der gesprochen hat, der spielt mehrere Instrumente, spielt Trompete, spielt auch hat zu Hause einen Synthesizer, macht sehr viel Musik, hört sehr gerne Musik. Es sind aber auch einige also Kunden
Musiker
dabei.
Tun ja eigentlich alle gerne. Ja. Und zwar ziemlich exzessiv auch.
Exzessiv und auch teilweise, sag ich mal, hartes Zeug, also Hardcore-Volks Jazzmusik und Frankie Thomas zum Beispiel ist ein absoluter Techno-Freak und ist auch, wenn wir unterwegs waren, immer an der Disco dann angestanden nach dem Auftritt und musste da rein und hat wirklich dann abgefeiert bis zwei oder so. Also da sind ja. Und was man halt, was für uns eben ein Reiz war, und da ist halt auch der Anknüpfungspunkt, ist, mit den Leuten uns in so eine, ja, in so eine musikalische Landschaft reinzubegeben. Das was man jetzt gehört hat, war wirklich, da waren noch zwei Kollegen aus unserem Ensemble dabei, der Karl Ludwig Hübsch und der Sebastian Grams, die also sozusagen Profimusiker sind, aber der Rest der Leute sind eben eigentlich, Autodidakten auf musikalischem Gebiet und
ja, und teilweise ist es auch so, dass sie wirklich dann, also am anderen Abend dann anderes Instrument in die Hand gedrückt bekommen haben von dem Michael Elber, also von dem Chef da, so dass sie da wirklich ja relativ flexibel mit dem Material auch umgehen können. Also erstaunlich auch für uns und eben interessant auch.
Aber das, eben, ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass ihr da exzessiv geprobt habt und relativ gut zusammen schon eingespielt wird, sondern es war für euch auch dann ein bisschen spontan, oder?
Ja, naja.
Ja, es gab Leute, mit denen wir, also jetzt zum Beispiel für Herz der Finsternis war es dann so, dass ein Teil der Leute schon, dass wir die schon sehr lange kannten, und da gab es schon ein großes Level von Eingespieltsein, und andere, die waren neu, ganz neu dabei. Und also das ist eigentlich, ist das eine ganz gute Überleitung zu dem, was wir als nächsten Track haben. Da kann man ein bisschen sehen, was wir für eine Arbeitsweise gemacht haben, um die Musik für Herz der Finsternis zu erzeugen.
Genau, dazu kann man vielleicht sagen, dass als ursprüngliche Idee, oder das war, was als allererstes im Raum stand, war eben dieses, es gibt ein Stück von Xenakis, das heißt Phlegra. Das war so ein bisschen, das habe ich irgendwann mal gefunden, und damit haben wir so ein bisschen rumgehühnert, so ganz am Anfang. Und dann ist eben die Idee entstanden, dass man sozusagen mit den Hora-Leuten improvisiert, dass wir das aufnehmen und dann nochmal bearbeitet, schneidet. Ich habe sehr viel mit Granularsynthese dann gearbeitet, dass sozusagen die Referenz auch so ein bisschen an Xenakis, der das ja als erster postuliert hat. Und was wir jetzt eben hören, ist sozusagen einmal ein Originalmaterial, also so wie wir das improvisiert haben, und danach dann das, was ich da draus dann gebastelt, gestrickt, wie auch immer habe.
Ja, das ist ja sozusagen die gemeinsame Improvisation. Auch finde ich ganz gut zu erkennen, wie da zwei Leute aufeinander reagieren.
Genau, ja. Und also man muss vielleicht noch dazu sagen, dass wir uns für diese Instrumentierung entschieden haben, also dass wir alle mit Streichinstrumenten ausgestattet haben, also ein kleines Streichensemble sozusagen gebildet haben und auch ausschließlich mit diesen Streichinstrumenten dann die Musik aufgenommen haben. Oder die.
Ja, das da ging es
für die Musik.
Da ging es ein bisschen auch um so eine Sache, die in dem Feld Theater mit sogenannten Behinderten ein bisschen problematisch ist. Die kriegen meistens eben solche Orff'schen Instrumente in die Hand gedrückt und sitzen dann da und dengeln da drauf rum. Und uns hat eben gerade auch im Zusammenhang mit dieser Story, wo es eben um Fremdheit, um Wilde, um unverständliche Menschen geht, hat uns so ein Standpunkt von Kultiviertheit interessiert. Und wir haben gesagt, wir machen ein kleines Streicherkammer-Ensemble und jeder bedient aber diese Streichinstrumente so, wie er das für richtig hält. Das heißt, ja, da ist sozusagen dieser Gegensatz zwischen Wildheit und Kultiviertheit. Und eben jetzt hören wir dann als nächstes, was der Ole gebaut hat aus dem, was wir gerade gehört haben. Und vielleicht kurz, um da ein kleines Bild zuzugeben, die Szene, die da währenddessen läuft, weil das ist wirklich ein ständiges Verzahnen von Musik und gespielten Szenen, von erzähltem Text, ist die Szene der Ermordung eines Steuermanns, der eben von diesem Matthias gespielt wird, den wir gerade schon als Sprecher gehört haben. Da kann man sich eben jetzt ein bisschen ihn vorstellen, wie er mit seiner sehr fast schon expressionistischen Sprechweise und seinen sehr ausholenden Gesten vormacht, wie er einen Speer in den Bauch kriegt und daran verblutet.
Ja, wie weit gab es denn da eigentlich Interesse von den Darstellern für das Thema, für das Stück? Gab's das?
Ja, das war natürlich eine Frage, die relativ schnell kam, die von Michael vor allen Dingen kam, also von dem Chef, weil er gesagt hat, ja, stülpen wir denen da was über, was sie gar nicht kapieren, und wir haben da eine, finde ich, also Michael hat da eine sehr gute Arbeitsweise gefunden. Es gibt ein relativ genaue Verfilmung dieses Buches. Neben dieser Coppola-Variante gibt es eine Verfilmung von Nicolas Roeg, die sehr genau am Buch und auch in der Epoche sozusagen die Geschichte erzählt. Und diesen Film hat er mit den Kollegen immer wieder geguckt und hat sie erzählen lassen. Also es gibt auch wunderbare Videoaufnahmen, die
John Malkovich, oder?
Genau, die, ja, die Verfilmung ist mit John Malkovich. Hm. Und es gibt sehr schöne Videoaufnahmen, die Michael dann gemacht hat, wo seine Leute erzählen, was sie gesehen haben. Und es hat sich sehr schnell ein
also
Interesse.
Ein Fantasieraum auch eigentlich ist entstanden, auch für die, ne?
Ja, ja, es hat aber auch eben wirklich so was gegeben, wie bestimmte Leute haben sich für einzelne Aspekte interessiert und haben sich plötzlich angefangen, für bestimmte Figuren zu interessieren. Haben gesagt, was, wieso ist die so? Oder warum kommt die erst ganz am Schluss? Oder was macht der, nachdem man da verschwindet oder so? Und es gab heiße Diskussionen, die also bis hin dazu geführt haben, dass plötzlich einer von den Kollegen gesagt hat, der Typ ist doch, also dieser Kurtz, um den es da geht, der bei Coppola von Marlon Brando gespielt wird, und der ist eigentlich ein Typ wie Hitler. Und dann ging eine Diskussion los über Genozid. Ja. Und das war im Grunde das, was wir auch ein bisschen gehofft hatten, weil ein Teil auch sozusagen der Öffentlichkeitsarbeit oder vielmehr auch der Antragsarbeit hat natürlich diese Frage betroffen, warum macht man sowas mit diesen Leuten? Und der Michael hat da auch relativ strack in die Kerbe gehauen, dass er gesagt hat, via pränataler Diagnostik geht es ja auch hier um ein verschwindendes Volk. Es geht ja im Grunde genommen um Leute, die möglicherweise nicht mehr lange unter uns sind. Da hat sich eine erstaunlich vitale Diskussion entwickelt im Projekt, auch immer wieder. Also wir haben, das hat auch der Regisseur, der Bert Fäder, hat das auch regelmäßig einfach geschehen lassen, lange, große Räume, wo auch teilweise in kleineren Gruppen diskutiert wurde darüber, was passiert da und was sind das für Leute und wieso läuft das so und nicht anders. Und das hat einen sehr interessanten Verlauf genommen.
Also jetzt steht hier auf meinem Zettel sprachliche Qualität, Konrad.
So geht's. Ja, das ist natürlich, es gibt neben diesen politischen Aspekten, die in der Besetzung dann auch eine Rolle spielen, gibt es einen ästhetischen und würde ruhig auch so weit gehen, auch einen philosophischen Aspekt. Der philosophische Aspekt ist der, dass eigentlich fast jede solche Erzählung, die von so einer Reise, auch von so einer Reise ins Innere eines Kontinents, wie es da genannt wird, erzählt, dass jede derartige Erzählung natürlich auch immer eine Reise in die Person des Autors ist. Also das ist immer ein, wie man heutzutage sagen würde, ein Trip oder eine Suche nach etwas, was da, wieso gehe ich dahin, wieso suche ich das. Und die ästhetische Komponente, und damit befasst sich dann auch der nächste Track, das war eben dann auch in der Auseinandersetzung mit dem Beat, mit Ole, mit dem Text immer wieder ein Punkt, der uns fasziniert hat. Es sind ganz merkwürdige Beschreibungen in diesem Buch. Das Buch ist über weite Strecken, erzählt das von nichts. Es erzählt davon, dass man einen Fluss hochfährt, den man nicht kennt, und dass es neblig ist und dass man Geräusche hört, die man nicht kennt, und man kann sie nicht einordnen und man sieht Dinge, die man nicht versteht. Das heißt,
also
es geht
von dem Fremden auch? Oder von,
ja, es geht wirklich um Codes, die man nicht dechiffrieren kann. Es geht und auch es geht natürlich um einen Identitätsverlust in dieser unbekannten Umgebung. Das heißt, man hat, und das ist das, glaube ich, was sehr persönlich ist an der Geschichte. Der Konrad hat sich da wirklich extrem einsam gefühlt, weil er mit diesen Kolonialleuten nichts zu schaffen haben wollte. Er hat die Eingeborenen da nicht verstehen können, weil er ihre Sprache nicht sprach. Das war damals noch nicht so, wie man heute als, sag ich mal, Professioneller oder als Ethnologe irgendwo hinreist in der Art, sondern das waren wirklich fremde Welten, die da aufeinander geprallt sind.
Die Fremdheit ist natürlich auch ein Stichwort oder auch mit einem Grund, das mit diesen Leuten eben zu machen, weil die ja natürlich auch, wie Michi das mal so schön gesagt hat, die Experten fürs Anderssein, also auch eine Fremdheit mitbringen von vornherein, die also auch die ab einem gewissen Punkt auch bleibt oder...
Ja, die vor allen Dingen gar nicht gespielt werden muss. Ja. Also, und es ging jetzt da gar nicht darum, dass sozusagen die Wahnsinnigen, sage ich jetzt mal so salopp, die Neger spielen, ja, sondern es ging darum, dass die ganze Erzählung, die beginnt eben damit, dass dieser Marlow, das ist der Kapitän, das ist dieses alter Ego von Konrad, sich vorstellt zum Beispiel bei dieser belgischen Kongo-Gesellschaft. Und diese Szenen in diesem Büro, die sind schon so absurd. Da hat das schon begonnen, und auch diese Kolonialbeamten, all diese Leute werden sozusagen dargestellt von den Leuten vom Theater Horror, und die haben da so eigene Wege gefunden, diese Leute zu erzählen, dass man wirklich, also dass mir das auch so ging, dass ich gedacht habe, ich will das eigentlich gar nicht von einem in Anführungszeichen richtigen Schauspieler sehen, weil diese Variante so natürlich und so schlagend ist in ihrer Einfachheit, dass man wirklich da den Mehrwert dieser Konstruktion oder dieses Projektes einfach auch sehr, sehr gut gesehen hat.
Aber das ist eben tatsächlich etwas, das ich mir die ganze Zeit schon so vorstelle, dass man irgendwann eben nicht mehr darüber nachdenkt, dass man welche Kategorien hier für Leute gefunden werden, sondern dass es einfach nur noch eine Freude ist, unkonventionell zu arbeiten. Was der Grund dafür ist, ist dann vielleicht egal, sondern man merkt einfach, hier hat man es mit einer ganzen Menge Leute zu tun, die irgendwie ganz anders denken, ganz anders an Projekte rangehen, und es macht einfach Spaß, plötzlich anders zu arbeiten als man selbst, nicht als ich als Normaler, sondern einfach als ich selbst, weil jemand ganz anders, ganz einfach ganz anders konditioniert ist oder so, weil er eben nicht durch eine bestimmte Schule gegangen ist oder durch eine völlig andere Schule und dann plötzlich nicht von vorn anfängt und bis nach hinten durchdenkt, sondern mittendrin sich was rausnimmt und das plötzlich total ausformt, was einem selber nie passieren würde.
Ja, und halt mit einer ungeheuren Intuition, die wirklich, also die immer wieder faszinierend ist.
Aber was du sagst, ist in der Tat, dass das Entscheidende, dass es irgendwie es wird ein Raum aufgemacht, wie er auch aufgemacht wird, wenn man mit anderen kreativen Leuten zusammenarbeitet. Ja. Also es ist wirklich so, wir fragen dann auch immer, das war dann in den Interviews auch immer zu dem Projekt so, wie ist denn das Arbeiten mit diesen Leuten und so. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, es ist eigentlich genauso wie absolut, mit sogenannten Normalen, weil es gibt eine Phase des sich aneinander rantastens, und dann gibt es diese Phase, wenn es gut läuft, wenn es glücklich läuft, wo sich plötzlich die Räume auftun. Und wo man in den Kopf des anderen reinschaut und es nicht versteht, aber trotzdem dem folgen kann und selber dann eben, Wege, Türen durchschreiten kann oder Wege gehen kann, die man alleine nicht gefunden hätte. Und dieser Punkt ist natürlich in dem Zusammenhang besonders beglückend, weil es um eine, es geht wirklich um eine gleichberechtigte kreative Arbeit mit in dem Zusammenhang, und das ist ein Punkt, wo man dann selber auch nach Hause fährt und denkt, das ist eine Gesellschaft, die hat bestimmte Dinge besser für sich gelöst als wir das haben. Da gibt es eine andere Form von Entspanntheit, und also ich meine, meine Lieblingsgeschichte ist die, als wir Lust am Scheitern gemacht haben mit der Premiere, was wirklich ziemlich, da war ziemlicher Druck drauf, da bin ich zufällig 3 Stunden vor der Premiere, kam ich ins Theater, und da saß Frankie da auf dem Sofa, ganz alleine im Theater, und ich wollte dann nur meine Klamotten abliefern und nochmal weggehen, dann habe ich gesagt, Frankie, was machst du hier? Dann hat er einfach am Sofa gesessen und hat gesagt, ich freue mich auf die Premiere. Und da habe ich gedacht, da könnte sich so manches Theatermitglied eine Scheibe von abschneiden. Einfach mal 3 Stunden vorher da sitzen und sich einfach 3 Stunden freuen. Und so ist er auch auf die Bühne gegangen. Ja. Da ging das Licht an, doing, stand er mitten auf der Bühne und hat einfach Sachen gemacht, wo du gemerkt hast, da ist eine solche Lust und eine solche Selbstverständlichkeit. Und da kann man für sich selber dann mitgehen und kann Dinge erreichen, die man ja auch dieser Zusammenarbeit dann verdanken kann.
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe gerade bevor ich zur Sendung kam, noch einen Brief geschrieben an Yannick Dubi, und er hatte mich eben auch darauf angesprochen, wie wir einen Workshop machen würden und wie man da eben, ob man da mit Laien ja arbeitet oder mit Leuten, die dann doch semi-professionell da schon arbeiten. Wo ich dann sagte, mir ist es ja total wichtig, mit Laien zu arbeiten, die wirklich keine Ahnung haben, und vor allen Dingen ganz wichtig, dass ich nicht derjenige bin, der Ahnung hat. Sondern ich mache das dann auch für mich, und es geht mir genau darum, den Impuls zu bekommen, nicht wie ich seit 10 Jahren eingeschliffen in was Bestimmtes arbeite, sondern ein völlig anderer, dass jemand aus einem völlig von einem ganz anderen Punkt daran geht. Es ist mir aber auch wichtig, dass derjenige weiß, dass ich nicht denke, dass er ein Laie ist, sondern das ist dass die man Person sich nicht hemmt und die denken, ah ja, das sind jetzt die Tollen und wir sind ja irgendwie hier nur, wir machen ja auch was und wir würden ja gerne, aber eigentlich...
Ja, aber diese Art von Hierarchien gibt es auch, also für meinen Geschmack gar nicht in Zusammenarbeit mit den Leuten.
Das war,
die Frage stellt sich gar nicht.
Genau. Das ist natürlich etwas, also dieses sich selber da so in Frage stellen lassen, als derjenige, der angeblich weiß, wo es lang geht, das war natürlich in dem Projekt auch ein ganz entscheidender Pluspunkt, dass alle, die da sozusagen als Leitung waren, also sei es jetzt eben der Bert Fehr, der die Regie gemacht hat oder die Franziska Kaiser, die das Bühnenbild gemacht hat, alle Leute, die da mitgemacht haben, Kostüm, Assistenz und so, die haben sich und ihre Inhalte und ihre Wege in Frage stellen lassen durch das, was da anstand, was einfach sozusagen jeden Morgen neu verhandelt werden musste und das sozusagen zu begleiten und zu leiten und trotzdem eben immer sich selber da zur Verfügung zu stellen und zu sagen, was ist jetzt gerade los, ja, das war schon einfach auch, das ist eine, sag ich mal, eine Sache, die nicht jeder macht, aber derjenige, der es macht, profitiert halt extrem.
Sehr beglückend, ja.
Also, ja, und ich wollte gerade sagen, das klingt sehr gut und wenn man das über einen langen Zeitraum hat, klingt das sehr, sehr verlockend.
Ja. Ich kann, also ich sag mal, diese Art von Projekten, die wir da jetzt eben mit diesem Theater schon eine Zeit lang machen, ich kann das wirklich empfehlen. Das sind geistige Freiräume, die man da betritt. Und auch mit den Leuten, also ich habe mal eine Zugfahrt, das war ein furchtbarer Stress, aber ich habe eine Zugfahrt mit der ganzen Kombo gemacht nach Basel von Zürich aus, wo ich sozusagen dann Begleitperson war. Und das ist eine Erfahrung, die ich aber auch nicht missen möchte, weil man hat dann plötzlich eine Entspanntheit im Verhalten, weil man merkt, naja, wenn die sich das rausnehmen, dann gehe ich einfach mal mit. Ja, und das ist schon...
Ja, es macht auch süchtig, glaube ich. Ja. Also wie man an dem Gründungsvater kann man das auch ganz gut sehen. Ja. Der glaube ich, der kann auch gar nicht mehr ohne. Also.
Ja, es ist wirklich so. Es ist so ein ja, der Michael hat dann immer gesagt, ja, die Leute sagen ihm das immer, er fühlt sich mittlerweile wie so ein Wellness-Park-Direktor, weil die Leute, die sozusagen aus der normalen Szene zu ihm kommen, immer sagen, hey, bei euch ist immer so offen und man fühlt sich frei. Aber es ist wirklich was dran. Es ist einfach das ist ein anderes Klima. Ist so.
Jetzt hören wir nochmal was, sonst kommen wir nämlich nicht durch.
Das kommen wir schon lange nicht mehr, glaube ich.
Das stimmt.
Wir haben nämlich,
okay, wir haben im Prinzip drüber geredet, warum macht man sowas mit diesen Leuten. Und dann gibt es natürlich auch ganz konkrete Sachen, die interessant sind. Und was wir jetzt hören, ist ein kleiner Versuch, bedrohendes Geschrei durch...
halt, Moment, jetzt hören wir was, wo es um die sprachliche Qualität von Konrad geht.
Genau.
Wovon wir ja angefangen hatten eigentlich. Wir sind da etwas abgeschweift.
Genau, okay, wir hören eine längere Passage mit einem... finde ich sehr schön Bild, sehr schöne Beschreibung.
Wir hatten uns gerade platschend um eine Biegung herumgequält, als ich eine kleine Insel sichtete. Ein grasbewachsenes, hellgrünes Hügelchen in der Mitte des Stroms. Sonst war nichts derartiges zu sehen. Aber als der ganze Flusslauf in Sicht kam, bemerkte ich, dass sie die Spitze einer langen Sandbank oder besser einer Kette von Untiefen bildete, die sich in der Strommitte hinzogen. Sie waren farblos, lagen gerade unter der Oberfläche und die ganze unter Wasser verlaufende Reihe sah genau so aus wie die Wirbelsäule eines Menschen unter der Haut, mitten auf dem Rücken. Ich konnte, soweit ich sah, rechts oder links daran vorbeifahren. Selbstverständlich kannte ich keine der beiden Fahrerinnen. Die Uferbänke sahen sich ziemlich ähnlich, die Wassertiefe schien die gleiche zu sein, aber weil man mir gesagt hatte, dass die Station auf der Westseite liege, steuerte ich natürlich auf die westliche Durchfahrt zu. Kaum waren wir richtig drin, merkte ich, dass sie viel schmaler war, als ich angenommen hatte. Auf unserer linken Seite lag die lange, ununterbrochene Sandbank und rechter Hand ein hohes, mit dichtem Buschwerk überwuchertes Steilufer. Über den Büschen standen die Bäume in eng geschlossenen Reihen. Ihr dichtes Gezweig hing über dem Wasser und ab und an ragte ein dicker, starrer Ast weit über den Fluss. schnürte das Boot dicht ans Land, weil nah am Ufer das Wasser am tiefsten war. Ich blickte gerade auf den Peilstock hinab und wurde ziemlich unruhig, da ich bemerkte, wie bei jedem Versuch ein wenig mehr davon aus dem Wasser ragte, als ich sah, wie mein Mann am Peilstock die Sache plötzlich sein ließ und sich flach aufs Deck warf, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, den Stock einzuholen. Gleichzeitig ging der Heizer, den ich auch unter mir sehen konnte, unvermittelt vor seinem Kessel in die Hocke und zog den Kopf ein. Ich musste schleunigst wieder auf den Fluss Acht geben, weil in der Fahrrinne ein Baumstumpf auf uns zukam. Stöckchen, kleine Stöckchen flogen umher, dicht an dicht. Sie zischten an meiner Nase vorbei, fielen unter mir zu Boden, schlugen hinter mir gegen das Ruderhaus. Zugleich war es sehr still auf dem Fluss, am Ufer, im Wald. Vollkommen still. Ich konnte nur das schwere, rumpelnde Platschen des Heckrads und das Geprassel dieser Dinger da hören. Mit Mühe passierten wir den Baumstumpf. Pfeile, mein Gott, wir wurden beschossen.
Das ist eben einer der Punkte gewesen, wo man mal ein bisschen hören kann, wie sich die Verfassung dieses Autors auch in Bildern ausdrückt. Also diese Idee, dass eine unter der Wasseroberfläche liegende Reihe von Sandbänken die Wirbelsäule eines Menschen darstellt, ist natürlich fast schon eine Art Fieberfantasie. Also als ob, und das davon wimmelt dieser Roman, von solchen, dass man die Natur als ein Lebewesen betrachtet und dass das Schweigen dieses Lebewesens eine permanente Bedrohung darstellt. Und diese Sachen haben sicher was damit zu tun, dass er eben bei dieser Reise doch sich diese Krankheit gefangen hat, die halt zur damaligen Zeit dann verbunden war mit eigentlich latenten Fieber und mit immer wiederkehrenden Fieberschüben, die auch wirklich die Leute in so einen etwas anderen Geisteszustand versetzt haben. Und das ist, finde ich, eben zum Beispiel in der Verfilmung von dem Coppola halt sehr gut wiedergegeben durch die Figur, die der Martin Sheen da spielt, die halt sich mit anderen Mitteln da an den Rand des Wahnsinns bringt, um das durchzustehen, worum es da geht. Ne? Hm. Ja, was man vielleicht noch erzählen könnte, so um das Ganze so ein bisschen hier in die Gegend zu holen. Es gibt möglicherweise hier auch ein ähnliches Projekt, was in Stelzen bei Bayreuth,
ja.
Wie das heißt, also bei diesem Sommerfestival stattfinden soll. Da ist aber noch ein bisschen ungeklärt, ob es Geld gibt und alle können und so, aber da ist möglicherweise eben im Juli wird was gemacht mit, da sind auch eine Menge solcher Einrichtungen in der Ecke verteilt mit Leuten, die, und der Volker Insel, der hat da letztes Jahr den Fliegenden Holländer gemacht und würde gerne Nibelungen machen und möglicherweise funktioniert das ja, wenn alle Geldgeber spuren und dann kann man sich sowas da auch mal anschauen und das wird bestimmt auch eine interessante Arbeit.
Jetzt hören wir Track 8, jetzt musst du einen überspringen. Das ist dann die Flussfahrt unter anderem an dem Abend.
Ja, ich habe hier überhaupt noch was selber zu sagen.
Thank you.
Aber da würde ich gleich nochmal anschließen, nicht an die Flussfahrt, sondern vorher. Das ist quasi aussichtslos, ja, dass der ganze Laden mal sich in Zug setzt und hier.
Nee, also prinzipiell besteht da von allen Seiten der Wunsch, aber das ist natürlich mein organisatorisches, finanzielles Problem auch.
Wir haben das mal versucht, im Zuge eines Gastspiels, was wir in Berlin hatten auf dem Festival, haben wir versucht, hier was zu regeln.
Das war zu kurzfristig.
Das war eben zu kurzfristig. Ja. Der Ole und ich, wir machen ja hier auch eine Veranstaltungsreihe am Loft, Systemkritik, Materialausgabe, und da haben wir mit dem Mann vom Loft geredet, und das ging aber eben einfach, das ist dann halt immer so eine Frage, wie weit die Vorplanung da läuft.
Und es ist halt auch nur sinnvoll, wenn die sowieso hier irgendwo auf Gastspiel sind, weil sonst müsste man das halt voll finanzieren, und das ist im Loft dann wieder schwierig und so weiter.
Ist ja auch ein großer Tross, da müssen ja dann...
Wie viele Leute sind das eigentlich?
Das sind, auf der Bühne sind es 13 Leute insgesamt, ja. und da gehören natürlich dann immer noch
Betreuer dazu und Leute so. Also das ist dann schon, sind schon ein Haufen Leute.
Dann, da stehen dann ein Haufen Übernachtungen an.
Und auch jede Menge Fahrkarten. Mahlzeiten. Also es wird auch gerne gegessen. Es wird eigentlich immer vor und nach jeder Aktion ausgiebig gegessen. Das ist erstaunlich teilweise, was sie so an Mengen so verputzen können.
Aber es ist nicht der Hauptkostenfaktor.
Nee. Und auch Cola trinken und so ist auch immer sehr beliebt.
Aber wir hatten gerade schon Systemkritik Materialausgabe, da gibt es morgen auch Essen. Und,
da gibt es morgen auch was zu essen?
Genau. Wobei, ich glaube, morgen ist Schmalhans Küchenmeister, ja,
ich habe irgendwie heute beschlossen, ich gehe morgen früh auf den Markt und kaufe eine Art Picknick ein. Nee, ein bisschen mehr als
Also letztes Jahr gab es, glaube ich, ein Curry oder so.
Das
zu
war
der.
Gefährlich.
Bitte?
Ja. Das war brandgefährlich.
Ja, aber das war, also ganz so opulent wird es dieses Jahr nicht, sondern eben die Küche bleibt kalt.
Hab ich ja schon.
Der Weinheimer kauft marktfrische Salate.
Genau, marktfrische Salate. Was auch immer. Nee, aber wir machen morgen das, was wir letztes Jahr auch gemacht haben. Wir stellen kurz vor, was die Projekte sind. Und Patrick Franke, der hier uns ab und zu was gefragt hat, der ist mit von der Partie, weil der eben auch in dem Jahresprogramm drin vorkommt. Das kann man alles auch auf der Webseite dann einsehen. Genau. Systemkritik, Materialausgabe eben.
Morgen ist eben, um das nochmal zu sagen, eine Vorschau, wo die ganzen Abende vorgestellt werden, sozusagen, wo es Material gibt zu den einzelnen Komponisten, zu den Beteiligten, in allen möglichen medialen Formen dargeboten und in zwangloser Form in einer Art Lounge arrangiert.
Und es gibt die sogenannte Solo-Kabine, das heißt, es gibt die Möglichkeit, eine Einzelvorstellung zu besuchen für einen Zuschauer und einen Musiker.
Alles zusammen ist übrigens ein wunderbares Format, wie ich es vorher so noch nie erleben durfte. Und ich kann nur ganz dringend anraten, dorthin zu gehen. Selbst meine Mutter, die von nichts eine Ahnung haben will, wie sie sagt, war sehr begeistert und das war schon was, sagt sie. Und das muss was heißen. Brunhilde
Respekt,
Franke sagt,
also.
Das war schon was. Also,
das ist eine große Ehre.
Wenn das niemand so anspornt, dann nochmal schnell auf die Webseite gucken, wissen, dass es da um ungefähr 30 heiße Themen geht. Und,
genau, also die Website ist systemkritik-materialausgabe.de oder .de, wie man neudeutsch sagt, glaube ich.
Ja, das war es erstmal hier, und die beiden werden sicherlich nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Und für alle die hier zu spät oder wie auch immer eingeschaltet haben oder es unbedingt nochmal hören möchten, weil ja auch die Musik, die wir gehört haben, hier wunderbar war, www.alulatonserien.de, dort gibt es dann in den nächsten Tagen das Ganze nochmal als Podcast zum Runterladen. Und ja, ich würde mal entweder noch was hören, die 2 Minuten, oder an den Kollegen nebenan übergeben, der noch nichts von seinem Glück weiß.
Also du kannst ja einfach Track Nummer 9 nochmal einspielen und dann einfach Beinhard ausblenden, so wie das beim öffentlichen Rundfunk
auch ist. Lass uns den 7er nehmen.
Oder 7, genau.
Lass uns den
7er
nehmen.
Ja, das ist schön, ja.
Wir hören die Kollegen beim wilden Geschrei.
Improvisieren, ja.
Okay, dann auf Wiedersehen.